2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist im baden-württembergischen Helmlingen im Ortenaukreis geboren. Er wechselte schon mit 15 Jahren zu den Füchsen Berlin. Mit der U19-Nationalmannschaft gewann er 2021 bei der Europameisterschaft die Goldmedaille. Und 2023 wurde er mit der U21-Auswahl im eigenen Land Weltmeister. Mit dem VfL Potsdam stieg er erst 2022 in die zweite Bundesliga und 2024 in die erste Bundesliga auf. 2023 gewann er mit den Füchsen Berlin die ERF European League. Herzlich willkommen, Lasse Ludwig. Ja, hallo Lasse, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Wie geht's dir aktuell?
Ja, könnte nicht besser sein aktuell. Wirklich richtig gut. Der Sieg gestern ist jetzt war wirklich was ganz Besonderes. Was das für eine Stimmung war, war überragend. Ich bin froh, dass ich auch noch ein bisschen was dazu beitragen konnte und kann so weitergehen. Jetzt geht's in den Endspurt.
Ja, vielleicht sagen wir gleich was dazu. Aktuell ist es ja so, ihr habt gestern gegen Melsung gespielt, was ja der direkte Konkurrent ist momentan. Und somit die Weichen auf eine mögliche Meisterschaft immer wahrscheinlicher wird, ja. Lass uns aber erstmal ein bisschen über dich sprechen. Du kommst aus dem baden-württembergischen Ortenaukreis Helmlingen, heißt der Ort.
Ganz genau.
Wie heißt dein Heimatverein? Wir haben da ein bisschen recherchiert gehabt, ich habe darüber jetzt aber nichts gefunden.
Ja, der Heimatverein ist tatsächlich Helmlingen, das ist ein 800-Seelen-Einwohner-Dorf. Hab da bis zum ersten Jahr B-Jugend gespielt und bin dann mit 15 zum zweiten Jahr B-Jugend zu den Füchsen gewechselt. Da dann sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen, bin dann nach Potsdam in die dritte Liga gewechselt, mit denen dann aufgestiegen bis in die erste und dann seit diesem Jahr jetzt bei den Füchsen. Genau.
Ja. Hast du jetzt schon die Fragen, die wir Schritt für Schritt hatten, schon so fast vorweggenommen?
Das tut mir leid.
Sehr gut. Lass uns vielleicht erstmal kurz noch über deine Heimat sprechen. Du bist ja relativ früh von zu Hause weg. Welche Erinnerungen hast du an deine Heimat, an deinen Heimatverein?
Ja, also dass ich eigentlich mit meinen Freunden die ganze Zeit mit zusammengespielt habe, das war wirklich eine richtig tolle Sache, was ich immer vom Dorf in Erinnerung bleibe, dass man, oder was mir im Kopf bleibt, dass halt jeder jeden kennt. Es ist klar, was da Sache ist. Ja, aber eine extrem schöne Zeit, aber ich sag mal, von einem 800-Einwohner-Dorf zu 4 Millionen in die Hauptstadt war dann wirklich erstmal eine Umstellung, obwohl ich sagen muss, dass die erste Zeit im Internat und auch die ersten zwei Jahre ich wirklich wenig von Berlin gesehen habe. Also eigentlich war nur die ganze Zeit Handball, ein bisschen Schule, der Vordergrund, natürlich viel Heimweh gehabt auch anfangs, aber mittlerweile habe ich mich sehr gut an die Stadt hier gewöhnt.
Wie kam es denn zu dem Wechsel nach Berlin? Weil wenn man jetzt im Ortenaukreis wohnt, dann denkt man eher, dass du so ins Internat zu den Löwen gehst, aber wie kam es dazu, dass es doch nach Berlin wurde?
Ja, ich habe mit meinem, also mein Vater hat mich trainiert zu der Zeit, habe lange mit ihm darüber gesprochen und auch mit meiner Mutter, dass ich gerne was anderes ausprobieren wollen würde. Dann stand es halt im Raum, oder da war das Angebot aus Pforzheim, dass ich nach Pforzheim gehen könnte. Aber sonst hatte ich eigentlich tatsächlich nicht so viel vorliegen und habe dann beschlossen, einfach ein paar Anfragen mal an Vereine zu schreiben, ob die mich dann wollen würden. Und habe dann die erste Anfrage an Berlin geschickt, nachdem ich da auch so ein Video auf Sky gesehen habe, damals noch. Ja, hatte dann drei Tage eine Probewoche sozusagen, hat das alles mal ein bisschen erlebt da im Internat, in der Schule, die Abläufe kennengelernt, musste mich dann innerhalb von einer Woche entscheiden. Ja, und ich glaube, so alles in allem war es die richtige Entscheidung bisher. Bin sehr happy, dass es so passiert ist.
Ich glaube, jetzt brauchst du keine E-Mails mehr schreiben, ob sie dich mögen.
Aber dass du Eigeninitiative übernommen hast und sie angeschrieben hast, das finde ich sensationell. Also du bist selber auf die Idee gekommen, hast gesagt, hey Berlin, das Umfeld, oder also wie bist du auf die Idee Berlin, dass du Berlin anschreibst, weil es gibt ja auch viele andere Jugendinternate?
Ja, tatsächlich haben wir dann irgendwie das Spiel Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse gesehen und im Vorlauf kam die Doku über die Füchse auf Sky. Und dann sind wir danach auf die Internetseite von Füchsen gegangen und da war halt dann volkerzerbe@füchseberlin.de und die E-Mail hat, glaube ich, mein Vater immer noch aufbewahrt. Habe ich dann einfach hingeschrieben, dass ich gerne vielleicht zum Training kommen würde und ich wusste von den Trainer aus Pforzheim, von Alexander Bossold, dass die Füchse einen Torhüter suchen noch in meinem Jahrgang. Deshalb war da so ein bisschen noch, hatte ich so einen kleinen Tipp bekommen und habe mich dementsprechend dann da beworben.
Und wie waren die 3 Tage in Berlin? Hast du da überzeugen können? Anscheinend schon, oder?
Ja, tatsächlich war es wirklich nicht schlecht. Damals war noch Peter Stochel da als Torwarttrainer. Mit dem habe ich dann eng zusammengearbeitet, mit Bock natürlich. Ja, und hatte dann nach den 3 Tagen so ein Abschlussgespräch mit Bob, wo er uns halt einfach meinem Vater mir aufgezeigt hat, was ich für Chancen hätte. Genau. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
Jetzt schöne Grüße an die Rhein-Neckar-Löwe, ne?
Ja, ich war immer Rhein-Neckar-Löwen, sein Auligen-Fan. Also, das war wirklich, ich bin immer ins Stadion gegangen früher, oder halt in die SAP-Arena. So ein Rhein-Neckar-Löwen, dass es dann nicht dazu kam, weiß nicht, warum genau, aber die Füchse waren für mich dann in dem Fall ein bisschen attraktiver.
Ja, deine Karriere hat ja auch erst begonnen, also kann ja alles noch kommen. Ja, nimmst jetzt erstmal ein paar Titel in Berlin mit, dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja.
Das wäre natürlich schön, ja.
Du hast von Heimweh gesprochen. Was hat dir geholfen, dieses Heimweh zu überstehen?
Ja, natürlich vor allem Telefonate nach Hause waren sehr wichtig. Aber ich muss sagen, das, was mir immer am besten geholfen hat, war tatsächlich, wenn ich mit Teamkameraden, wie zum Beispiel Tim Freifel, der war mein Zimmernachbar, der ist im gleichen Jahr wie ich auch zu den Füchsen gekommen, wenn wir über die Probleme reden konnten, weil man ist nicht alleine mit dem Problem, Heimweh sozusagen. Und es waren jetzt aus der Mannschaft, die wir gerade bei den Füchsen haben, von dieser 2002er, 2003er Gruppe, waren ganz viele auch im Internat. Also Nils, Mattes, Max Benecke, Tim. Und man konnte sich halt immer gut austauschen, war in der Schule beieinander, hatte in der Schule die gleichen Probleme, im Handball die gleichen Probleme oder auch nicht Probleme, Erfolge. Dementsprechend war das wirklich erleichternd, wenn man dann mit denen auch darüber reden konnte.
Ja. Ich glaube, seid ihr sogar deutscher Meister in der Jugend geworden zusammen?
Ja, im ersten Jahr sind wir dramatisch gegen Magdeburg im Viertelfinale oder Halbfinale rausgeflogen und gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit der A-Jugend, da haben wir dann auch schon mitgespielt, also wir hatten immer die Doppelbelastung. Und dann kam Corona das Jahr drauf, haben uns dann die Meisterschaft mit Flensburg geteilt und dann im letzten Jahr wurden wir dann deutscher Meister. Ja.
Okay, du bist dann in die Jugendnationalmannschaft berufen worden. Wie alt warst du?
Das erste Mal war dann U16, noch unter Jochen Beppler. Habe meine ersten Spiele da in Berlin dann gegen Spanien machen dürfen. Genau, und dann seither dann jedes Jugendturnier dann mitgemacht bis zum Schluss von Ayoff bis dann Europameister, glaube ich, ja, in Kroatien, Portugal und dann zu guter Letzt das U21, der U21-Titel.
Jetzt war ich ja auch so früher in der Jugend, war es ja noch nicht so mit Jugendinternaten, da gab es, glaube ich, nur Magdeburg mit dem Jugendinternat. Da hast du dann schon gemerkt, dass die Jungs, die im Internat waren, viel mehr trainiert haben, als die jetzt nur einen normalen Verein gespielt haben, die vielleicht 2 Trainingseinheiten hatten. Mhm. Hat man das bei dir auch noch gemerkt oder waren das die meisten, die auch dann im Internat waren?
Es waren wirklich ein Großteil war mittlerweile dann im Internat nach und nach. Finde ich, hat man schon gemerkt, weil man halt auch, keine Ahnung, wenn jetzt mal der Sonntag frei war, ist halt bei uns ja die Halle 3 Minuten von dem Internat entfernt, dann konnte man auch nochmal extra Einheiten schieben, wenn man wollte. Also man hat schon mehr investieren, also man konnte schon mehr investieren in sich selbst auch, aber wir hatten tatsächlich irgendwann wirklich nur noch wenig Berliner aus ganz Deutschland, viel im Internat, Deshalb haben wir uns so ein bisschen mitgezogen und auch, ja, wirklich auch ein bisschen mehr dann gemacht.
Du warst ja auch schon in dieser Zeit, ob Jugendnationalmannschaft oder Junioren, du hast es angedeutet, schon sehr erfolgreich mit der U19 Europameister und mit der U21 im eigenen Land Weltmeister. Erzähl ein bisschen, welche Erinnerungen hast du daran? Unter anderem war ja Torwartkollege David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja.
Welche Erinnerungen hast du an die Turniere? Gibt es da irgendwelche Highlights, von denen du uns berichten kannst?
Also ich erinnere mich an das U19-Turnier zunächst erstmal richtig gut, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten eigentlich wirklich uns nicht so viel ausgerechnet, weil wir sehr viele Verletzten hatten, verletzte Spieler. Dazu hatten ein paar nicht mitgemacht, weil die Bundesliga-Vorbereitung bei den ersten Mannschaften mitmachen wollten, wie zum Beispiel Nils, und sind da eigentlich eher mit einem Rumpfkader hingefahren, oder das heißt Rumpfkader, aber es waren wirklich noch in der Vorbereitung, haben sich viele verletzt. Und wir wurden halt vom Spiel zu Spiel immer besser und haben dann das mit einem Teamgeist da gewuppt. Das war wirklich überragend. Ja, mit David war es in jedem Turnier bisher immer wirklich ein richtig gutes Duo. Wir haben uns auf dem Spielfeld und auch neben dem Spielfeld richtig gut verstanden. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Haben uns sehr gut ergänzt und das war wirklich eine erfolgreiche Zeit. Was mir wirklich im Kopf geblieben ist, eine witzige Story. Renas war ja auch schon dabei, unser Kapitän, hatte seinerzeit, glaube ich, die Schuhe schon ewig gespielt, auch in der Vorbereitung, und dann war Halbfinale und auf einmal ging sein Schuh kaputt im Spiel und dann wirklich die ganze Sohle ist hinten abgerissen. Da musste er mit den Straßenschuhen von Mathis Trautvetter, von unserem Teammanager, dann das Halbfinale spielen und hat wirklich ein überragendes Spiel in den Schuhen gemacht. Das war wirklich, wirklich witzig. Ja, solche Geschichten sind mir noch im Kopf. Und natürlich, was danach noch an Feier war, war auch schön. Aber solche Sachen bleiben auf jeden Fall.
David Späth, welche Erinnerungen hast du da? Also ich bin ja immer begeistert, wenn ich ihn sehe, mit den Emotionen, auch mit der Leistung. Was ist er für ein Typ? Was kannst du uns da berichten?
Ja, David ist, man muss sagen, dass er seine Chancen wirklich richtig gut genutzt hat, habe ich riesen Respekt davor. Hat er anfangs, ich glaube, das war auch zu der Zeit der Europameisterschaft, dann die Chance bekommen, weil sich viele Torhüter verletzt haben bei den Rhein-Neckar-Löwen. Dann hat das wirklich richtig gut genutzt. Und ich glaube, was bei uns, wenn ich das jetzt mal einfach auf unser Duo zurückführen kann, was wirklich sehr gut funktioniert hat, dass er so ein bisschen der Extrovertierte war, eher der Instinkt-Torhüter, und ich eher der ruhigere, so ein bisschen das Pendant davon war, dass man so zwei Torwart-Stils oder zwei Torhüter-Richtungen unterschiedlich hatte, was, glaube ich, wirklich gut funktioniert hat. Ja, und über seine Qualitäten brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß sprechen, weil das hat er wirklich in letzter Zeit sehr gut gemacht.
Ja, dann ging es ja Richtung Potsdam, ja, gleich aufgestiegen. Von der zweiten in die erste Liga, also gibt es jedes Jahr was zu feiern bei dir?
Ja, irgendwie zieht das sich sofort. Ich würde das gerne beibehalten. Ja, Potsdam war auch eine einmalige Zeit. Ich habe mich jetzt gefreut, dass die gegen Hannover auch mal noch ihren ersten Auswärtssieg gefeiert haben. Das war eine Top-Truppe. Wir hatten noch ein Jahr in der zweiten Liga dann gespielt und sind dann erst aufgestiegen. War wirklich, wir haben uns blind verstanden, das war eine tolle Zeit und mich freut jetzt umso mehr, dass, klar, die Mannschaft bricht ein bisschen auseinander, aber viele machen jetzt einen Schritt, wie Maxim nach Hannover, Elias nach Hamburg, Cyril und Josip nach Wetzlar, das finde ich wirklich schön, dass die der Bundesliga auch erhalten bleiben. Sorry, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, aber ja, freut mich und das war ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere, weil ich da wirklich Verantwortung übernehmen durfte, in der zweiten Liga habe viel Spielzeit sammeln dürfen und ja, das hat mich sehr weitergebracht.
Wir wissen ja, dass der Schritt gerade, und das ist ja auch die Herausforderung für jeden Verein, junge Spieler, die auf dem Weg sind, Jugend, Junioren, Nationalmannschaft spielen, diesen Sprung in die erste Mannschaft, der ist ja oftmals sehr groß und da spielt der Vertrauen und auch die Chance, dass du vom Trainer oder Verein die Möglichkeiten bekommst, auch Spielanteile zu bekommen. Wie wichtig siehst du diese Rahmenbedingungen, vielleicht auch bezogen auf deine Situation, wie wichtig ist es für einen jungen Spieler, einfach hier Trainer und ein Umfeld zu haben, was einem das Vertrauen gibt?
Ja, das ist mich, also für mich das Wichtigste im ganzen Sport, das Vertrauen und das Umfeld, sonst ist man meiner Meinung nach nicht leistungsfähig. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, jetzt vor der Saison, um meine Position, weil es für mich auch ungewöhnlich war, jetzt erstmal dann wieder zweiter Torhüter zu sein. Das Wichtigste ist, als junger Spieler Verantwortung zu übernehmen, sich sein Standing zu erarbeiten. Aber was mir wirklich gut geholfen hat, immer ein bisschen mehr machen als die anderen, sich auf mich konzentrieren, weil ich kann es nicht beeinflussen, wenn ich nicht spiele, sondern immer nur Gas zu geben, wenn ich auf der Platte bin, natürlich auch auf der Bank. Aber wenn es auch nur 3 Minuten sind oder 60, versuche ich immer alles zu geben. Aber wie du es angesprochen hast, Spielzeit ist das A und O und einhergehend davon natürlich. Oder damit das Vertrauen des Trainers, dass man das auch bekommt und in entscheidenden Momenten dann auch die Verantwortung zu übernehmen.
Würdest du jetzt den jungen Spieler eher raten, vielleicht eine Liga unten dran zu spielen, als jetzt nicht sofort erste Liga und da auf der Bank zu sitzen, sondern lieber erstmal zweite Liga zu spielen und da wirklich viele Spielanteile zu bekommen und zu sagen, okay, da spiele ich 60 Minuten, bin erster Mann und kann mich da weiterentwickeln, als irgendwo 55 Minuten auf der Bank zu sitzen in der ersten Liga und da
zu versauern? Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt immer unterschiedliche Wege. Ich sage zum Beispiel mal bei David, der konnte direkt schon in der Bundesliga anknüpfen, direkt nach der A-Jugend, weil er wegen des Verletzungspechs hat natürlich auch noch in der dritten Liga mitgespielt. Aber dann gibt es ja ein Beispiel bei mir mit dritte, zweite und erste Liga, kann ich nur jedem empfehlen, weil natürlich ist der Traum, das in der ersten Liga langfristig zu machen. Aber erstmal geht es darum, wie du sagst, sich in Standing zu arbeiten und Vertrauen zu gewinnen. Und würde ich nur jedem raten, dass man nicht direkt mit der Tür ins Haus stürzen sollte, sondern langsam anfangen sollte. Natürlich, wenn man die Qualitäten hat, wie ich es gerade angesprochen habe, dann warum nicht? Das kommt immer darauf an, was man vom Verein vorgelegt bekommt oder angeboten bekommt. Aber ich sage, es ist keine Schande oder keine Niederlage, wenn man erstmal eine Liga tiefer startet im Männerbereich.
Welche Rolle spielt der Trainer für dich? Wie kommuniziert er auch mit dir? Weil ich sag mal, deine Rolle ja schon, ich sag mal, eine Herausforderung mit Sicherheit auch für dich ist. Dejan Milosavljev hat ja einen relativ großen Anteil, Spielanteile. Wie geht der Trainer in der Kommunikation mit dir da um?
Ja, man muss dazu sagen, Jaron und Dejan Pilic arbeiten sehr dicht zusammen, aber im Endeffekt trifft Dejan Pilic schon viele Entscheidungen auf der Bank, die er mit Jaron am Final abspricht. Deshalb alles, was technisch oder taktisch über die Schützen stattfindet und Vorbereitung aufs Spiel, ist eigentlich eher mit Perker, also mit Dejan Pilic. Und das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Und alles andere mit Wechsel im Spiel wird dann final, wie gesagt, von Jaron gemacht. Und nach dem Spiel wird natürlich öfter mal geredet, wie es mir damit ging, auch mit Jaron, dann eher mit der menschlichen Ebene oder die direkte Spielanalyse.
Ich kann dir sagen, dass es heutzutage sehr kommunikativ ist, was das anbetrifft. Auf der Ebene früher hat der Trainer nur mit den ersten 7 gesprochen und die anderen sind da so mitgelaufen und dann hieß es, ja, jetzt kommst du rein und dann stehst du erstmal da und musst du das verarbeiten.
So ändert sich die Zeit sehr.
Wir haben von Spielvorbereitung gesprochen. Wie sieht die speziell bei dir aus?
Ist eigentlich immer die gleiche. Wenn wir zu Hause spielen, dann treffen wir uns. Jetzt gegen Melsungen waren wirklich viele Schützen, aber meistens beim Abschlusstraining eine Stunde davor mit den Torhütern zu dritt treffen Entscheidungen und schauen uns die Schützen an, gehen die Wurfbilder durch. Und dann schaut jeder für sich nochmal, also ich schaue da meistens am Abend nochmal, um einfach danach drüber zu schlafen und am Spieltag dann noch. Und wenn wir auswärts spielen, dann schauen wir immer erst im Hotel abends und das gleiche dann auch am Spieltag. Genau.
Das heißt, ihr besprecht dann auch Strategie und Taktik oder?
Ja, unsere Sprache ist ja Englisch, weil der noch nicht so gut Deutsch spricht. Sprechen wir eigentlich meistens auf Englisch ab und bei Packy wird sehr viel Wert auf Taktiken des Spielers Wert gelegt. Also der hat wirklich, manchmal sieht er irgendwas, was ich niemals sehen könnte in dem Moment. Der hat wirklich mit seiner Erfahrung ganz viel noch im Kopf, was hilfreich ist. Und da hilft er uns schon wirklich gut mit.
Die Frage hat Henning nur gestellt, weil er selbst nochmal hier wissen will, wie er da nochmal in die erste Liga kommt, als da wieder mit 60 wieder reingraben. Du siehst, je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man auch. Dann sieht man vielleicht Dinge, die als junger Spieler vielleicht noch nicht gesehen hat.
Also Dejan Peric hat ja auch zu meiner Zeit gespielt und ich habe ihn bewundert. Ich bin ja auch kein großer Torwart, aber er ist, glaube ich, noch ein Ticken kleiner. Aber wie er über das Stellungsspiel dazu gekommen ist, seine Leistung und auch auf einer Konstanz, auf einem hohen Niveau, das habe ich absolut bewundert. Deswegen, er hat mir dann auch ab und zu erklärt, so strategische Dinge, welche Taktiken er dort vorhat. Von daher ist das schon sehr spannend, so einen Trainer zu haben. Ich bin ja ein Freund beider Schulen, also der, ich sag mal, ehemals jugoslawischen und der skandinavischen Schule. Und das, was er dort in seiner aktiven Zeit, aber jetzt auch an die jungen Torhüter weitergibt, ist schon phänomenal.
Ja.
Dejan Milosavljev in den letzten Jahren in der Bundesliga für mich auch einer, wenn nicht der überragende Torhüter der Liga, auch ein Garant dafür, warum ihr momentan als Berlin da oben steht. Wie ist dein Verhältnis zu ihm?
Ja, auch wirklich extrem gut. Dass ich ja schon, als ich in Potsdam gespielt habe, bei Berlin immer mittrainiert habe und auch Spiele schon gemacht habe. Dadurch ging das so, war das dieses Jahr eigentlich gar nicht wirklich diesen Neuanfang oder ich habe mich nicht als Neuzugang gefühlt, sondern ich hatte schon ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Unser Stellungsspiel unterscheidet sich dann trotzdem nochmal. Das war auch anfangs ein bisschen schwer für mich. Du sprichst an mit Dejan Pilic, der wirklich seinen Torwartstil hat und den gleichen hat er eigentlich auch Dejan Milosavljev. Ich wollte dem so ein bisschen nacheifern, aber habe aber dann schnell gemerkt, dass es nicht so meins ist, sondern dass ich mir ein paar Sachen davon abschaue gerne, aber mich eher auf meine Stärken fokussiere und die Tipps sehr ernst nehme, aber trotzdem auch ja mein Stellungsspiel oder meine Technik auch mit in den Vordergrund nehme. Aber das Verhältnis ist top und bisher können wir uns auch wirklich gut ergänzen.
Kanntest du Peric oder hast du denn mal spielen sehen oder war das für dich wie, wenn Henning und ich jetzt in die Halle gehen und das sind die kleinen Kinder und da erkennen sie?
Nee, so war es auf keinen Fall. Ich kannte ihn nicht so gut. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nachdem ich dann seine ganzen Erfolge und weiteres gehört habe, habe ich erstmal gestaunt, auch mit der Körpergröße. Und anfangs hat er sich manchmal noch mit ins Tor gestellt. Das war ganz witzig, wenn er da noch was vorgemacht hat und war wirklich noch fit. Aber wie euch beide habe ich ihn jetzt auf keinen Fall gekannt.
Okay. Du hast von deinem eigenen Stil gesprochen und Stärken. Welche Stärken würdest du bei dir sehen? Was zeichnet dich aus?
Ich glaube, dass ich letzter Zeit wirklich eine gute Ruhe gefunden habe im Tor. Habe so ein bisschen daran gearbeitet, nicht mich zu früh zu bewegen, in der Ecke zu gehen, sondern ein bisschen mehr auch zu warten auf meine Reaktionen, mich zu verlassen. Habe ein ganz gutes handballerisches Gespür auch. Also spielerisch bringe, glaube ich, den Ball gut hinten raus zur schnellen Mitte, was in unserem Spiel sehr elementar ist, weil wenn ich den Ball nicht innerhalb von ein paar Sekunden rausspiele, dann wird Kitzel schon sehr, sehr nervös. aber zurück auf mich zu kommen, glaube ich, dass meine Stärken einfach meine Ruhe ist, dass ich immer versuche, bei mir zu bleiben. Und dass ich aus dem Rückraum momentan mich ganz gut fühle. Von außen habe ich manchmal noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber da lief es momentan auch nicht schlecht. Deshalb bin ich ganz zufrieden aktuell.
Du hast Verbesserungsbedarf angesprochen, Position von außen. Ich glaube, da hast du mit Peric den besten Lehrer.
Ja.
Was sind da Dinge? Du hast ja gesagt gehabt, dass du versucht hast, die Dinge, die Peric bzw. Milos Havljev umsetzen, versucht hast zu kopieren. Gibt es momentan Punkte aktuell, an denen du arbeitest, wo du sagst, wo du dich verbessern möchtest?
Ja, also ich muss sagen, was wirklich so elementar ist, sind so Kleinigkeiten, wie man seinen Fuß stellt bei Dejan Peric. Also dass man nicht frontal zum Pfosten rausgeht, weil man praktisch schon die kurze Ecke so mit aufmacht, sondern dass man sich 45 Grad schon zum Schützen hinstellt, dass man schon optisch was vom Tor zumacht. Ja, und was in letzter Zeit mir aufgefallen ist, wenn ich meinen Fuß zu früh wipfe oder einen langen Schritt mache, bekomme ich öfter ein Tor, als wenn ich mich mit kleinen Schritten bewege und den Arm länger beobachte. So, das wird mir jetzt gerade auf die Schnelle einfallen. Ich bin sehr kritischer oder selbstkritischer Torhüter, deshalb gibt es da bestimmt noch mehr. Andere würden jetzt vielleicht nicht so über die Schwächen reden, aber ich finde, das gehört immer dazu, auch sowas zu erwähnen.
So, jetzt kannst du sogar noch was lernen hier mit 45 und so.
Ja,
hast du das auch schon mal gehört, oder?
Ja, ja, der Dejan hat mir damals, gut, mein Englisch war jetzt nicht so überragt, dass ich alles verstanden habe.
Ja, ja.
Okay. Aber nein, ich bewundere, weil diese Detailversessenheit, ja. Ich glaube, das macht es einfach aus. Deswegen war Peric auch so erfolgreich, weil er in der Hinsicht nichts dem Zufall überlassen hat, sondern versucht hat, die Kontrolle über die Situation zu haben. Und man sieht ja an dieser Strategie, dass es dann kein Zufall ist, zu halten, sondern es geht um die Planung und da sind solche Details einfach wichtig. Ja, deswegen finde ich das super und ich finde auch, über mögliche Schwächen zu sprechen, nichts Schlimmes. Ich sage mal, es ist ja eine tolle Kunst, auf der einen Seite das überhaupt erstmal für sich zu erkennen. Die Herausforderung ist einfach, daran zu arbeiten. Ne?
Ja.
Und dann finde ich, ist das auch überhaupt kein Problem. Vielleicht von den Inhalten her, ich glaube, das skandinavische Training basiert ja auch viel auf Athletik bzw. auch Krafttraining. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist hier das Verhältnis zwischen Krafttraining und Techniktraining, gerade was euch Torhüter angeht?
Ja, also Krafttraining ist eigentlich dem Athletiktrainer überlassen bei uns. Dejan Peric hält jetzt nicht so viel von Hanteltraining oder so. Der macht lieber schnellkräftige Sachen. Im Training, aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit auch vor allem in diesem Jahr, wenn man vielleicht nicht so viel gespielt hat, den Kraftraum nochmal besser kennengelernt. Also ich versuche eigentlich nach jedem Handballtraining noch in den Kraftraum zu gehen. Vor allem, wenn jetzt der Sommer kommt, dass man da noch...
Bizeps.
Genau.
Bizep-Curls für den Strand.
Das hast du wahrscheinlich ja öfter
auch. Du sollst mir Kniebeuge machen. Nein, das ist für den Strand nicht.
Ja, genau. Aber die Abstimmung ist auf jeden Fall gut mit unserem Athletiktrainer. Carsten Körbrück kann man immer gut trainieren. Der hat Erfahrung wie kein anderer, glaube ich. Deshalb sage ich, ist Krafttraining die halbe Miete für ein gutes Training oder ein gutes Torwarttraining auch. Weil ohne geht nicht, sage ich.
Wenn du vielleicht kannst du Gitzel noch sagen, wenn es nicht schnell genug geht mit dem Ball rausholen, soll er ihn einfach selber holen.
Genau.
Da ist immer noch, glaube ich, erst
der neue
Binnenlinie.
Er sagt, gab es in deiner Karriere Vorbilder, die dich begeistert, motiviert haben?
Ja, tatsächlich du, Henning. Also habe ich schon öfter gesagt, auch in Interviews. Damals Projekt Gold hat mich sehr, sehr inspiriert. Da war ich 5 Jahre alt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen heuchlerisch, aber du hattest auch mein erstes Trikot war deins. Ich habe es auch mitgebracht, tatsächlich. Ich glaube, man sieht es da. Ist sehr klein.
Ja, doch, ich sehe es.
Hier. Ich muss Henning mal kurz eine Träne wegwischen.
Also wirklich sehr mini. Ich weiß nicht, welche Größe es ist, aber das habe ich mir nicht nehmen lassen, dir das zu zeigen.
Ja, super.
Ja.
Klasse.
Und natürlich
Henning, ne?
Dein Buch habe ich auch mit Wieland Schmidt habe ich auch gelesen. Das habe ich auch hier.
Siehst du, so ist das generationsübergreifend. Wieland war mein großes Vorbild. Ich hatte ein Poster von Wieland Schmidt über meinem Bett. Hab dann noch kurz vor der Wende, Wieland hat ja bis 88 gespielt und ich habe 88 hinterm Tor gesessen bei ein, zwei großen Europapokalspielen. Habe ja dann ihn als Torwarttrainer noch ein Dreivierteljahr erleben dürfen. Und so gebe ich das mehr oder weniger weiter. Schön zu hören. Ja, vielen Dank. Freut mich.
Ja, und dann natürlich Teuter wie Thierry Omeyer oder Niklas Landin war natürlich auch sehr prägend in der weiteren Geschichte dann. Aber du hast damit angefangen.
Das freut mich. Dann beobachte ich deinen Werdegang natürlich doch mal deutlich aus einer ganz anderen Perspektive. Ja.
Schön, ich hoffe, du hast nur das Positive von Henning mitgenommen.
Na, hallo. Das negative Gold, da sind nur positive Sachen. Also hier bei dieser Projekt Gold gab es ja diese Pizza, da war ich natürlich nicht dabei.
Nee,
also, da habe ich im Bett gelegen und geschlafen.
Zeigt sie auch nicht, bestimmt.
Ich weiß aber, wirklich nicht. Am Ende, wenn wir alle fragen, war gar keiner dabei. Es war nur eine. Das hat sich da heimlich.
Das war eine Geschichte.
Ja. Ihr könnt Großes erreichen als Mannschaft. Meisterschaft, Champions League. Was denkst du, was ist aktuell am wahrscheinlichsten?
Ich würde jetzt einfach mal Meisterschaft sagen in der Bundesliga, weil das am nächsten dran ist. Also wenn ich so manchmal alleine bin, denke ich auch schon ans Final Four. Da kribbelt es schon wirklich. Aber jetzt sind es noch 3 Spiele tatsächlich, wo es um alles geht. Trotzdem bleibe ich dabei, auch wenn es natürlich jetzt jeder hören möchte, dass wir natürlich gerne deutscher Meister werden, bin ich jetzt erstmal beim Spiel gegen Stuttgart am Sonntag und konzentriere mich jetzt noch nicht, was danach ist mit Gummersbach, sondern erstmal Stuttgart von Spiel zu Spiel. Das war von Spieltag 1 unsere Herangehensweise, dass wir uns von Spiel zu Spiel erstmal fokussieren, bevor es zum weiteren großen Thema geht.
Jetzt hat Bob schon vor Wochen gesagt, dass ihr die Champions League gewinnen könnt oder auch gewinnt. Ist das so ein bisschen Druck für euch oder haut Bob gerne mal so einen Spruch raus?
Beides. Also Bob haut gerne solche Sprüche raus. Hat er vielleicht nicht ganz Unrecht mit seinen Sprüchen manchmal. Aber ist natürlich Druck für uns. Aber ich glaube, ohne Druck geht auch nicht. Und wir sind es gewohnt, mit Druck zu spielen. Bin schon seit der Jugend auch gewohnt, von Bob Druck zu bekommen. Deshalb sehe ich das eher als Rückenwind und nicht als Gegenwind.
Was zeichnet eure Mannschaft aus? Wir hatten Matthias Gitzel vorhin, der momentan natürlich in einer unfassbaren Verfassung ist. Aber ein Gitzel alleine, damit gewinnst du jetzt immer keine Meisterschaft. Ich sag mal, die Gegner gucken auch Video und können sich dann auf einen so einen Spieler, obwohl er auch schwer zu stoppen ist aktuell. Sag, was zeichnet eure Mannschaft aus, dass ihr momentan einfach auf so einem hohen Niveau über 60 Minuten spielt?
Ja, also ich glaube, dass wir dieses Jahr wirklich die Breite unseres Kaders, auch wenn sie nicht so breit ist, die Mannschaft, wirklich richtig gut nutzen. Ich finde, was halt, also mittlerweile wurde es jetzt schon öfter genannt oder auch erkannt, aber was wirklich nicht zu vergessen ist, sind Spieler wie Mathis Langhoff, der dieses Jahr einen extrem großen Schritt gemacht hat, Tim Freifer, Nils, auch die jungen Spieler, auch wenn sie meine engsten Kollegen sind, würde ich die halt auch als Grund nennen dafür, weil um Gitzels, um Andersson, Vasenic, Milo Savic Qualität war uns bewusst oder war wahrscheinlich jedem bewusst, aber dass die auch besser in Szene gesetzt werden können oder auch die gewissen Pausen benötigen, sind dann auch gewisse junge Spieler da. Auch wer, finde ich, immer so ein bisschen unter den Radar gerät, ist Lukas Herburger, der für eine sehr gute Teamchemie sorgt, ist ein Mentalitätsmonster. Also von dem habe ich wirklich auch sehr viel gelernt dieses Jahr, Thema mentale Stärke. Und der bringt auch im Innenblock mal einen anderen Wind rein, wenn der reinkommt. Also eine gute Härte.
Wie meinst du das?
Er setzt ein Zeichen.
Ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Also ich kenne doch jemanden, der ab und zu mal Zeichen gesetzt hat.
Ja,
gehört auch dazu. Also ich glaube, du wirst nicht deutscher Meister, indem du Fairplay-Pokale gewinnst, sondern du brauchst auch mal einen, der dazwischen haut und sowas tut einer Mannschaft auch gut. Ja.
Aber was unsere Stärke noch, also auf zurückzukommen ist, glaube ich, unser Tempospiel ist wirklich mit eines der besten der Welt. Das haben wir wirklich perfektioniert und auch ich als Torhüter, als der Laie, weil ich mal im Angriff sehe, was wir für eine Passgeschwindigkeit im Angriff an Tag legen, ist wirklich, wirklich überragend. Und in der Abwehr spielen wirklich auch richtig gut, erzeugen die Würfe, die wir Torhüter auch wollen, arbeiten da auch sehr gut mit der Abwehr zusammen, was uns die Sicherheit gibt, uns Torleuten. Und ja, was ich anfangs angesprochen habe, dass wir uns einfach auf dem Platz und neben dem Platz einig sind. Noch nicht zu vergessen auch natürlich Fabi Wiede, der eine extrem wichtige Rolle bei uns auch spielt, extrem erfahren. Unsere Außen sind auch richtig sicher, also läuft schon wirklich richtig gut. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Also man muss auch sagen, dass euch die neue Regel mit der schnellen Mitte sehr zugutekommt und ihr das eigentlich auch sehr gut umsetzt. Ja. Ich glaube, ein Spieler wie Nils Lichtlein hätte vor 10 Jahren noch nicht auf der Mitte so spielen können, wie er es jetzt tut. Und auch ein Gitzel hätte, glaube ich, Probleme gekriegt im Rückraum, da seine Tore zu werfen. Und ich glaube, das habt ihr sehr gut umgesetzt. Die letzten Jahre hat das Magdeburg sehr gut gemacht und ihr habt das jetzt noch so ein bisschen perfektioniert. Und habt ihr jetzt mit Andersen und Gitzel auch zwei Spieler drin, die diesen dänischen schnellen Handball spielen. Und das kommt, glaube ich, sehr gut an. Und das werden andere Mannschaften jetzt, ich sage jetzt keinen Namen, aber auch umsetzen müssen die nächsten Jahre, damit sie erfolgreich sind. Meine Frage ist jetzt, gibt es im Hintergrund schon die ersten Feierlichkeiten, die man vorbereitet? Wo wird, auf welchem Rathausbalkon wird gefeiert?
Ja, tatsächlich habe ich auf Instagram schon irgendwas gesehen, dass ein geplantes Public Viewing gibt am Badeschiff in Berlin. Will ich jetzt noch gar nicht so dran denken, weil man denkt ja immer, dass sowas Unglück bringt, wenn man schon so viele Feierlichkeiten vorbereitet. Ich glaube, wenn man sowas gewinnen sollte, dann ist es spontan für uns Spieler auch immer am besten. Das Plan überlasse ich der Geschäftsstelle oder unseren Familien, was die dann vorhaben. Wir versuchen Handball zu spielen und das Beste zu erreichen, aber die Party danach ist natürlich auch schön, aber das organisieren nicht wir.
Ja, das ist eine gute Einstellung, dass ihr euch weiter fokussiert, weil du hast Stuttgart angesprochen. Ich meine, es geht für viele Vereine auch noch um viel. Ja. Und wenn man dann nur mit 90% oder 95% Fokussierung rangeht, dann kann sowas auch mal schnell in die Hose gehen. Also seid ihr gut beraten, gute Einstellung. Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, bis 2027 einen Vertrag in Berlin. Wahrscheinlich in diesem Jahr holt er 1-2 Titel. Was fehlt jetzt noch? Anruf vom Bundestrainer oder wo geht die Reise hin?
Ja, das wird man sich natürlich wünschen. Aber ich versuche den Ball flach zu halten. Momentan mit Andy Wolf, einer der besten Torhüter der Welt in der Nationalmannschaft. David hat sich das auch wirklich verdient. Wenn ich mal einen Lehrgang bekommen würde, würde ich mich natürlich riesig freuen, aber ich werde nicht aufgeben, auch wenn ich keinen Anruf bekomme. Und natürlich, wenn wir dieses Jahr einen Titel holen oder auch nicht, dann geht es nächstes Jahr weiter. Habe bis 27 Vertrag. Natürlich will ich immer mehr Spielzeit. Das ist auch ein Riesenwunsch. Also ich will nicht immer der zweite Torhüter bleiben, sondern mich irgendwann auch als erster Torhüter durchsetzen.
Du, vielleicht machst du es wie früher, schreibst den Bundestrainer einfach mal eine E-Mail.
So war es.
Du, war sehr erfolgreich. Das sollte man dich mit verlieren. Ja. Schickst direkt ein paar Highlights mit und dann lässt du dir zusammenstellen und sagen, Menschenskinder, das muss doch der Bundestrainer mal sehen. Ja. Die E-Mail können wir dir weiterleiten. Ja.
Wenn du nicht mit dem Handball unterwegs bist, wie, ich will jetzt gar nicht auf den Alltag, sondern eher, was sind vielleicht weitere Qualifikationen? Also Abi, Studium, berufliche Ausbildung, hast du da schon läuft da parallel was und was ist da deine Zukunftsvision für dich?
Ja, anfangs habe ich mich mit einem Psychologiestudium befasst. Als ich direkt vom Abi, also ich habe eigentlich gar nicht richtig Pause gemacht, sondern habe nach dem Abi direkt weitergemacht. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass es, also ich habe das online versucht, dass es wirklich zu viel war, weil ich zu der Zeit ja immer noch nach Potsdam fahren muss, habe immer in Berlin bisher gelebt. Das ist eine Stunde hin, mit Feierabend oder Stadtverkehr anderthalb. Das war wirklich viel Aufwand und ja, war wenig Zeit für das Studium. Aktuell bin ich eingeschrieben für Gesundheitsökonomie an der EU, also Fernuni, aber ja, ich bin auch ganz ehrlich, da brauche ich jetzt nicht irgendwie ein Streber sein. Momentan ist wenig mit Studium, aber mir ist klar, dass ich irgendwann auf jeden Fall was in den Händen haben möchte, dass ich nicht ganz ohne nach der Karriere dastehe.
Henning, willst du noch was zu sagen zum Studium?
Nein.
Nein. Jetzt haben wir dieses Thema Champions League Final Four so ein bisschen links liegen lassen. Welche Gedanken hast du da schon daran? Also Berlin war ja schon ein, zwei Mal im Final Four dabei, hat es leider nicht geschafft. Welche Erwartungen hast du da an Köln?
Ja, es ist ein Kindheitstraum, der war wild. Also ich sage jetzt mal nur wieder Projekt Gold, wenn man da die Bilder noch in Erinnerung hat, da in dem Finale, was da los war. Oder als Kind sich immer die Champions League Finals angeguckt hat, da geht schon bei der Einlaufshow los, was überragend ist. Und wenn man das jetzt selber erleben kann, ich war nie als Zuschauer da, sondern habe es immer nur im Fernsehen gesehen und das jetzt zum ersten Mal als Spieler, als Teilhaber davon zu erleben oder als Teilnehmer ist überragend. Da kribbelt's, wie vorhin erwähnt. Aber eins ist klar, dass wir es natürlich gewinnen wollen, dass wir nicht da als irgendwelche, die das nur erleben wollen, hinfahren, sondern dass wir natürlich gegen Nord erstmal alles reinwerfen im Halbfinale und im Finale kann dann alles passieren, egal wer kommt.
Jetzt spielt ja deine Schwester auch Handball. Die Zoe, wenn ich das richtig lese oder ausgesprochen habe. Ja.
Ja.
Die spielt in Blomberg-Lippe.
Deutsche Vizemeisterin geworden.
Ja. Was, ja, wenn ihr miteinander sprecht oder euch trefft, vielleicht bei Familienfeiern, was sind da so die Themen?
Ja, ist viel Handball. Natürlich.
Hat jemand, habe ich mir gedacht.
Ja, ich glaube, so über Stellungsspiel und weiteres tauschen wir uns jetzt nicht so viel aus. Da gab es auch schon mal ein paar Reibungen, weil sie die große Schwester ist und wenn da der kleine Bruder dann was sagt, kann es auch mal ein bisschen zu Unstimmigkeiten führen. Aber ja, gab es auch schon und auch konstruktive Gespräche. Aber geht auch oft um andere Themen, wie zum Beispiel ihre, sie hatten neben Handball auch noch ihren High Rocks, wo sie sich jetzt auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat in Chicago. Das so hat sie so für sich entdeckt. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, die ist ja auch ab nächstem Jahr dann auch in Berlin, da verbringen wir ein bisschen mehr Zeit, wechselt zu den Spreefüchsen. Hat sich dafür entschieden.
Sind die aufgestiegen? Nee, die sind spielen noch zweite Liga, oder?
Spielen noch zweite Liga, genau. Ja, und wechselt dann zurück, weil sie, oder was heißt zurück, aber in die zweite Liga erstmal, weil sie in Blomberg nicht mehr so viel Spielzeit bekommen hat, wie ich das jetzt so rausgefunden habe. Und sie hatte aber eine sehr schöne Zeit da, aber wollte jetzt auch mal was anderes, neuen Reiz. Und ich glaube, das wird ihr ganz gut tun auch. Und ja, ich freue mich auch mal mit ihr wieder. Sie ist ja schon früh ausgezogen von zu Hause vor mir. Und ich sehe sie weniger als meine Eltern. Also ist auch mal schön, dass man noch in der gleichen Stadt wohnen kann.
Jetzt spreche ich mal als Feldspieler. Was haben deine Eltern falsch gemacht, dass zwei Kinder beide ins Tor wollten? Was ist da passiert?
Wir haben alles richtig gemacht.
Also
warst du mal Feldspieler oder bist du gleich ins Tor gegangen?
Nee, ich war auch Feldspieler bis zum ersten Jahr B-Jugend. Also ich habe immer beides gemacht. Bei den Gleichaltrigen war ich im Feld und bei den Älteren im Tor. Meine Schwester auch, aber die hat sich früher fürs Tor entschieden, weil sie sich zweimal schon das Kreuzband sehr früh gerissen hat. Ja, meine Eltern oder meine ganze Familie ist eine Handballerfamilie, die haben mir immer geraten, beides zu machen. Und dann bin ich irgendwann zu einem Torwarttrainer gekommen, Hans-Peter Fries, der hat auch mal Bundesliga gespielt, in Schutterwald damals. Ja, und das Torwarttraining lag mir sehr gut. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mehr erreichen kann im Tor als im Feld. Ja, und habe mich dann zum ersten Jahr B-Jugend komplett zur DRW-Sichtung war das, glaube ich, dazu entschieden, nur im Tor zu stehen. Mit Martin Heuberger, nee, mit Chris Armbruster sowas, der unser erster Frautrainer vom Südbadischen Handballverband, hat mir noch eine Taktik damals entwickelt, falls wir in Unterzahl sind, dass ich dann als sechster Feldspieler mit auffüllen darf, mit nach vorne gehe, vom Tor dann praktisch zum Feld, weil ich dann noch beides gespielt habe, aber zu dem kam es leider nie. Aber ja, also immer seines machen kann ich nur raten.
Hast du Jaron auch mal vorgeschlagen, wenn es zu wenig Spieler sind im Training, dass du auch nochmal ins Feld kannst?
Ja, ja.
Henning haben wir damals nur auf Außen stellen können. Da war nur Hütchen da.
Eine Abwehr. Ja, habe ich ihm schon mal geraten, aber ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen.
Also hattest du ja auch, ich sag mal, einige Mentoren, die dich im Endeffekt ja dann auf den Weg gebracht haben und ja, dir das Talent, dein Talent mehr oder weniger auch aufgezeigt haben, ne?
Ja, genau. Also auch Torwarttrainer Ralf Ludwig zum Beispiel von zu Hause hat mir auch viel beigebracht. Mit dem habe ich dann auch noch Torwarttraining gehabt, etliche Auswahltrainer. Also da gab es von bis und natürlich bei den Füchsen Bob Hanning, Fabi Lüttke, Peter Stochel. Könnte ich jetzt noch so viele nennen, waren wirklich ausschlaggebend.
Bob Hanning war ja auch Handballtorhüter. Der stand ja auch im Tor, dann.
Ja.
Bob war auch Torwart, ja, genau.
Was konntest du von ihm lernen?
Ja, er sagt ja immer, dass er jeden Ball mit der Mütze gehalten hätte oder die Mütze abgesetzt hätte. Ja. Und dann, also Selbstbewusstsein auf jeden Fall habe ich von ihm gelernt. Ja, aber nochmals darauf zurückzukommen, das Technische hat eigentlich eher Peter Stochel gemacht. Wenn es mal so ein paar Kleinigkeiten gab im Spiel, dann hat Bob den mich auch wissen lassen. Aber ohne ihm nahe zu treten, habe ich jetzt nicht so viel handballerisch im Tor von ihm gelernt, daneben umso mehr, wenn es um Mentalität geht, wenn es um Fleiß geht, um Arbeit, hat er einen sehr großen Verdienst natürlich.
Deine Schwester, hast du gerade gesagt, macht High Rocks. Bist du da auch schon mal mit in Berührung gekommen oder ist das jetzt mal gar nichts für dich? Hast du ein anderes Hobby, wo du sportlich dich noch betätigst?
Ja, ich war, vor ein paar Monaten habe ich sie mal besucht und sie macht jeden Tag so Wallballs, heißt es, also stellt sich mit einem Medizinball an die Wand und gehst dann in die Kniebeuge und schießt den hoch und da macht sie immer 100 von am Tag. Dann habe ich mal gesagt, komm, ich mach 100 mit. War natürlich eine sehr schlechte Idee, hatte glaube ich 3 Tage Muskelkater und ich mache nicht wenig im Kraftraum, aber da ist wirklich viel voraus.
Weil Henning macht das ja auch hier mit.
Ja, siehst du. Ja, sieh mal, aber die ist es. Das ist auf jeden Fall da. Ich sehe die. Die hat er gut
mobilisiert. Ja, also ich kenne das, man unterschätzt das, ich weiß gar nicht, der Ball bei den Männern wiegt, glaube ich, 9 Kilo, ja, bei den Frauen 6 oder sowas. Also 100 Stück ist eine Nummer.
Ja.
Also ja, am Stück würde ich das jetzt, glaube ich, so nicht schaffen, das müsst ihr mir einteilen, aber
ja,
ist eine Empfehlung für jeden, sollte jeder mal machen.
Absolut.
Wenn er nichts Besseres zu tun hat.
Ja. Ja, jetzt kommt ja wieder die Sommerzeit, sich ja fit zu halten,
ja.
Ja, kann nicht schaden. Lasse. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wollen natürlich trotzdem unserem Gast immer das letzte Wort lassen. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was du noch gerne ansprechen möchtest?
Nee, vergessen habt ihr oder ich nichts, glaube ich. Hab mich sehr gefreut. War sehr nett, mit euch zu sprechen. Kannst du jedem empfehlen, reinzuhören. Hab ja auch schon andere Folgen, zum Beispiel mit Marco Grigic, angehört. Ist sehr nett. Und ist, glaube ich, auch so ein Podcast, wo man ein bisschen, bisschen lachen kann, wo es nicht nur um ernste Themen geht, sondern auch so ein bisschen ja, spaßige, was auch zum Handball zugehört. Und ich glaube, das habt ihr auch als Spieler beibehalten, jetzt mit in eurem Podcast und habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Ja, und die Stellungsspiel von 2007 von Henning im Halbfinale und Finale, das können wir ja nach dem Podcast nochmal anschauen, genau, weil da alles richtig gemacht.
Wie er da rausgesprungen ist hier auf.
Ja, genau. Sprich die guten Sachen an. Wenn du von Stellungsspiel Peretz sprichst, und dann gucke ich mir die Szene an, denke ich, Wenn dich jetzt jemand darauf anspricht, was die Idee war.
Aber das brauchst du auch. Das braucht's auch.
Braucht's auch.
Nicht nur das Schnellhochspielen, auch solche Sachen.
Intuition.
Ja, genau.
Lasse, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir drücken dir und den Berlinern Füchsen die Daumen.
Dankeschön.
Dass die Erfolge oder die Ziele, die ihr noch habt für die Saison, in Erfüllung gehen.
Hallo.
Und dann freuen wir uns, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich sehen. Dir alles Gute.
Freue ich mich auch. Bis dann. Euch auch.
Dankeschön.
Alles Gute.
Ciao.